Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Virtuelle Trauerräume, Seelsorge im Netz oder Online-Gedenkstätten, Internet-Trauerangebote boomen. Können Sie den Hinterbliebenen auch helfen? Anlässlich des morgigen Toten Sonntags unser Schwerpunktthema in dieser Woche. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon mit Katja Bigalke. Außerdem in dieser Sendung: Nach Olympia ist vor Olympia oder doch nicht? Die chinesische Firewall hat offenbar ein paar Löcher bekommen. Und wir porträtieren Sebastian Molewski, Geschäftsführer der Wikimedia Deutschland. Wie immer gibt es in dieser Sendung natürlich auch die Netzmusik. Heute hat die Vivian Perkovic ausgesucht. Und auch bei ihr geht es um unser Schwerpunktthema Trauer, aber es sind auch ein paar beschwingtere Stücke dabei. Zum Beispiel Give the Drummer Some vom amerikanischen Rapper und Produzenten Black Milk. Am morgigen Toten Sonntag erinnert man sich ja traditionell an die jüngst Verstorbenen. Für uns ist das ein Anlass, über das Trauern im Internet nachzudenken. Auch der Tod hat hier nämlich seinen festen Platz. Auf Online-Friedhöfen etwa trauern Angehörige um Verstorbene, tauschen sich aus über den Schmerz des Verlusts. Möglichkeiten, die eigene Trauer zu reflektieren, bieten auch die Online-Seelsorgestätten. In der virtuellen Welt scheint es auf den ersten Blick viel einfacher zu sein, den Tod zu verarbeiten, als in der echten. Roland Krüger mit einem Überblick über das Trauern im Netz.
Für das Trauern im Internet gibt es viele Adressen. Zum Beispiel virtuellerfriedhof.de. Gedacht für Menschen, die ein geliebtes Tier verloren haben, ob deutscher Schäferhund, persische Katze oder Zwergkaninchen aus Mischlingszucht. Die Eingabe eines Tiernamens führt schnell zum gewünschten Grab, das Tippen des Namens Kiki aber führt prompt zu 3 Treffern. Einem Wellensittich, einem Hamster und einem Tier ohne weitere Gattungsbezeichnung. Die ersten virtuellen Friedhöfe entstanden Anfang der 1990er Jahre auf Internetseiten in Amerika. Der große Vorteil: diese Friedhöfe sind weltweit erreichbar und können bei relativ geringen Kosten sehr individuell gestaltet werden. Wenn es keine persönliche Grabstätte gibt, weil jemand auf der grünen Wiese bestattet wurde oder weil Leichname wie nach der Tsunami-Katastrophe nicht gefunden werden konnten, kann eine Gedenkwebseite an die Stelle eines realen Trauerorts rücken. Die Erinnerungsseiten an die Verstorbenen sind meist liebevoll und aufwendig gestaltet. Sie beinhalten Lebensläufe, Fotoalben, Gedichte und Gedanken, aber auch Unfallberichte, persönliche Schilderungen und sehr oft auch eine Erinnerung an den furchtbaren Moment, in dem jemand die traurige Nachricht erhalten hat. Auch auf virtuellen Friedhöfen wird reale Trauer verarbeitet. Doch im Internet gibt es auch zweifelhafte Beispiele und Auswüchse der Trauer. Wenn Kondolenzlisten nicht moderiert werden, kommt es immer wieder zu verletzenden Einträgen. Und ein Kuriosum am Rande, auch virtuelle Wesen können virtuell betrauert werden. Elektronische Tamagotchis zum Beispiel möchten von ihren Besitzern hingebungsvoll bis in den Tod betreut werden und so gibt es reihenweise Internetfriedhöfe für das japanische Cyberküken. Echte Zeitmerkmale jedoch können Cyberfriedhöfe nicht bieten. Sie verwittern nicht und man sieht ihnen keine Vergangenheit an. Und sie lassen sich ungeheuer schnell löschen.
Die Möglichkeiten für Trauernde im Netz Trost zu finden sind offenbar unendlich. Schwierig wird es erst, sich bei dem enormen Angebot an virtuellen Trauerräumen oder Selbsthilfegruppen offenbar für das Richtige zu entscheiden, nämlich für ein seriöses Forum, das einem wirklich hilft, mit dem Schmerz und der Verzweiflung klarzukommen. Geht das überhaupt im Netz? Wo sind die Grenzen? Wo die Tücken? Darüber wollen wir mit der Diplompsychologin Christine Knävels-Rüth sprechen. Guten Tag, Frau Knävels-Rüth.
Ja, schönen guten Tag.
Was hat sich denn durch das Internet verändert in Bezug auf das Thema Trauer? Trauert man anders als früher?
Also in erster Linie denke ich, man trauert sichtbarer. Sichtbarer für Mitmenschen, sichtbarer für Mittrauernden und kann sich dadurch auch eher vernetzen und andere Betroffene finden, mit denen man sich austauschen kann. Das ist sicherlich zur anderen Form der Trauer in der realen Welt sozusagen ein großer Unterschied.
Wie stellt sich das denn dar, diese Trauer?
Zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, die Trauer im Internet, wie schon in dem Vorspann erwähnt, individuell für sich zu gestalten. Das heißt, ich kann verschiedene Erinnerungsstücke dort einsetzen. Ich kann Lieder, die derjenige mochte, einsetzen. Ich kann zum Beispiel auch sehen, dass Freunde, wenn zum Beispiel ein Kind verstorben ist, sich auch noch Monate nach dem Versterben des Kindes wieder dort melden. Das heißt, ich habe das Gefühl, was eigentlich häufig viele Trauernde beschreiben, diese Vereinsamung und Isolation nicht mehr so stark zu erleben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt im Internet.
Man sagt ja immer, in unserer Gesellschaft ist der Tod ein Tabu. Ist er das im Internet weniger als in der realen Welt?
Dem würde ich auf alle Fälle zustimmen. Im Internet ist es natürlich die Möglichkeit, dass ich mich schneller verknüpfe mit anderen, dass die Hemmschwelle nicht so groß ist, dass ich zügiger Kontakt bekomme mit ähnlich Betroffenen. Das hat natürlich auch was mit der geografischen Unabhängigkeit zu tun, die das Internet dann natürlich sehr schnell aufhebt.
Ich stelle mir das gerade persönlich sehr schwierig vor, weil das geht doch schon immer um sehr persönliche Erfahrungen. Warum will man sich da mit Leuten, die man gar nicht kennt, austauschen?
Ich glaube, wenn man selber trauert, erlebt man sehr häufig, dass es von der Umwelt nach einer gewissen Zeit doch auch ein Unverständnis gibt, dass der Trauerprozess noch andauert oder dass er immer wieder aufflackert. Man hat ja aus Außenstehender häufig das Gefühl, jetzt hat derjenige 6 Monate oder gar 12 Monate getrauert, jetzt muss das auch abgeschlossen sein. Unsere Erfahrung ist mit Trauernden, dass es häufig immer wieder Wellen gibt, wo diese Trauererfahrung und das Vermissen des Verstorbenen sehr, sehr stark wird. Und gleichzeitig erleben wir auch zum Beispiel in Familien, dass die Trauerprozesse ganz unterschiedlich ablaufen. Das heißt, während der eine das Gefühl hat, er braucht jetzt Alltag und Struktur und wieder ein in Anführungszeichen normales Leben, hat der andere vielleicht das Gefühl, wenn er das tun würde, würde das heißen, dass er den Verstorbenen gar nicht richtig vermisst. Das heißt, da führt es häufig zu einer unterschiedlichen Trauerreaktion und da ist es natürlich ganz wichtig, Unterstützung zu bekommen von Leuten, die das ähnlich erfahren haben. Das heißt,
Sie haben eben einen Punkt angesprochen, den ich ganz wichtig finde oder auch sehr interessant finde, nämlich, dass man oft länger trauert, als das von der Umwelt vielleicht erwartet wird. Aber birgt das nicht auch die Gefahr, dass man eigentlich nie einen Schlussstrich zieht?
Ich glaube, das Internet ist da nicht der entscheidende Faktor. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch Trauernde in der realen Welt Fotos von ihren Verstorbenen haben, Aufzeichnungen von ihren Verstorbenen haben, die sie immer wieder zu bestimmten Zeiten anschauen. Das bedeutet, im Internet findet das Gleiche statt. Das heißt, Betroffene sind ja nicht ununterbrochen über Jahre im Internet, sondern sie kehren immer wieder auf diese Seiten zurück. Und da hat es durchaus auch was Tröstendes, wenn man dort sieht, dass zum Beispiel andere Trauernde oder Freunde oder andere Hinterbliebene auch immer mal wieder diesen Ort im Internet besuchen und vielleicht Grüße hinterlegen oder irgendwelche anderen Anmerkungen machen. Ich denke nicht, dass es den Effekt hat, dass es diesen Prozess eher verlängert.
Also Sie glauben nicht, dass das da stärker kultiviert wurde?
Auf keinen Fall. Es ist sichtbarer.
Würden Sie denn die Trauer im Netz, wie würden Sie die bezeichnen? Ist das ein Pendant zu den Hilfsangeboten, die man auch in der echten Welt findet, oder entsteht hier eine ganz neue Art zu trauern?
Ich glaube, man muss unterscheiden. Die Foren an sich sind kein Hilfsangebot, sondern das ist eine Plattform, auf der sich Betroffene austauschen können. Das ist vergleichbar mit einer Selbsthilfegruppe, die es zum Beispiel für Eltern gibt, deren Kinder sich suizidiert haben oder deren Kinder an Krebs verstorben sind. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt auf einmal viel größere Gruppen orts- und zeitunabhängig aufeinandertreffen können. Das heißt, da ist, glaube ich, kein großer Unterschied zu sehen. Der Unterschied ist sicherlich, dass es mittlerweile ja auch online-basierte Interventionen für Trauer gibt. Die Universität Zürich bietet sowas zum Beispiel professionell an. Das ist aber tatsächlich für Menschen, die unter pathologischer, also komplizierter Trauer leiden, wo der Prozess sich sozusagen nicht mehr beruhigt, sondern tatsächlich im alltäglichen Funktionieren wahnsinnig einschränkt.
Haben Sie eine Idee, was für Leute auf das Internet zurückgreifen?
Ich glaube, es ist eher die Frage, wer greift da nicht zurück? Man weiß, dass der Großteil von Trauernden solche Foren nutzt oder beziehungsweise auch Kontakt aufbaut und Unterstützung über E-Mail bekommt. Also ich denke, grundsätzlich wird das Internet als Unterstützungsmedium generell viel genutzt, unter anderem auch von Trauernden. Insofern ist das, glaube ich, ist das ein ganz universelles Phänomen, dass Menschen auch das nutzen, was ihnen hilft.
Ist da die Hürde einfach niedriger?
Selbstverständlich. Im Internet muss ich erstmal nicht mich direkt dem anderen aussetzen. Das heißt, viele Trauerfälle sind ja auch mit Scham verbunden und versteckten Schuldgefühlen. Gerade wenn es darum geht, dass sich jemand aus dem Familienumkreis suizidiert hat. Wenn Aspekte dabei sind im Tod, die zum Beispiel stigmatisierend sind, das heißt Mord oder ein Kind verloren, da ist es erstmal einfacher, im Internet, ohne dass man jemanden direkt anguckt, davon zu berichten. Da ist die Hürde erheblich geringer.
Wir haben das ja eben auch in dem Vorsitzer gehört. Es gibt aber offensichtlich auch Gefahren oder zumindest ein paar Probleme mit diesen Internetangeboten. Daten können beispielsweise gelöscht werden oder man setzt sich offenbar auch der Gefahr aus, dass man durchaus verletzt wird von Kommentatoren, wenn ein Forum nicht ordentlich moderiert wird. Wie lassen sich denn seriöse von unseriösen Angeboten da unterscheiden?
Grundsätzlich, was ich eben schon angesprochen habe, es gibt Hilfsangebote, die tatsächlich gut evaluiert sind. Birgit Wagner von der Universität Zürich bietet das zum Beispiel an. Wir selber als Behandlungszentrum für Folteropfer bieten auch eine online-basierte Therapie, nicht spezifisch für Trauer, sondern eher für Menschen, die jetzt lange den Krieg überlebt haben, aber häufig auch mit Trauer, chronischer Trauer zu kämpfen haben. Ich würde immer sehr genau gucken, wer ist eigentlich Anbieter. Und wenn dort keine Institution dahinter ist, die bekannt ist oder die entsprechenden fachlichen Vorkenntnisse derjenigen, die das anbieten, zu erkennen ist, würde ich die Finger davon lassen. Ein anderer Aspekt sind natürlich die Foren. Das sind häufig Menschen, die selber betroffen waren, die solche Foren gründen. Und da würde ich mir einfach sehr genau angucken, wie lange gibt es das Forum schon, wie viele Menschen nehmen eigentlich an diesem Forum teil und ist das moderiert? Das sind alles Faktoren, die mir so einen Anhaltspunkt dafür geben, ob das tatsächlich auch was ist, was entsprechend gut gepflegt wird.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf, unter dem Strich würden Sie auf jeden Fall sagen, das ist eine ganz große Chance, mit dem Tod fertig zu werden, das Internet.
Das ist ein Weg der Unterstützung. Neben der Unterstützung, die wir alle brauchen von Nahenstehenden, Familienangehörigen, von Freunden, neben dem Verständnis, das wir von unseren Arbeitgebern und Umfeld brauchen, selbstverständlich ist das eine zusätzliche Möglichkeit, wie wir solche schweren Schicksalsschläge überwinden können.
Vielen Dank, Frau Knävels-Rüth. Über Trauern im Netz sprachen wir mit der Diplompsychologin Christine Knävels-Rüth. Alle Links, die im Gespräch erwähnt wurden, finden Sie selbstverständlich auf unserer Seite www.breitband-online.de. Hier folgt jetzt die Netzmusik.
Breitband, Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Trauer ist eines der Hauptthemen von Liedtexten, aber eine Subkultur beschäftigt sich fast ausschließlich mit Tod und Trauer, die Gothic-Szene. Aus Brasilien kommt die Band Plastique Noir. Sie haben der Stadt einen Trauergesang geschrieben, Urban Requiem. Daraus jetzt Empty Streets. Gothic Rock aus Brasilien im Deutschlandradio Kultur. Tja, Brasilien hat natürlich neben Sonne, Touristen und Samba-Partys auch düstere Seiten. Für die interessieren sich Plastique Noir aus dem Nordosten Brasiliens und sie spielen mit ihrem Namen auf die schwarzen Plastiksäcke an, in die Leichen für den Transport verpackt werden. Die Texte von Plastique Noir drehen sich um das Morbide und Mysteriöse. Der Sänger Ayrton Nepomuceno klingt dabei wie eine Mischung aus Billy Idol und Dave Gahan, dem Sänger von Depeche Mode. Die Musik von Plastique Noir kann man auf der Netlabel-Homepage AF Music runterladen, neben vielen anderen Industrial, Darkwave und Gothic-Alben. Den Link dahin finden Sie wie immer auf der Breitband-Homepage breitband-online.de.
Porträt.
Sein Telefon stand in der vergangenen Woche keine Minute still. Journalisten, Internetnutzer, alle wollten von Sebastian Molewski, dem Geschäftsführer der Wikimedia Deutschland, wissen, wie es nun weitergeht mit den deutschen Seiten von Wikipedia. Letztes Wochenende mussten diese nämlich komplett vom Netz genommen werden, nachdem ein Bundestagsabgeordneter der Linken per einstweiliger Verfügung Wikipedia.de sperren ließ. Für Molewski ein Präzedenzfall. Eleni Klotzikas hat den 27-Jährigen in seiner aufregendsten Arbeitswoche besucht und sich bei dieser Gelegenheit auch erklären lassen, warum Wikipedia Wikimedia Deutschland braucht.
Im dritten Stock eines Berliner Jugendstil-Wohnhauses ist der Sitz des Vereins zur Förderung freien Wissens, kurz Wikimedia Deutschland e.V. Die Büroräume sind bis auf ein paar herumstehende Schreibtische noch leer, die Dielen frisch abgezogen, die Wände kahl und weiß. Jeder Schritt hinterlässt hier einen donnernden Hall. Sebastian Molewski, ein großer, schlanker Typ in Jeans, stellt sich mir vor und führt mich in sein Büro. Die Sperrung der Wikipedia-Seiten hat den Verein mitten im Umzug von Frankfurt nach Berlin erwischt, erklärt Geschäftsführer Molewski. Der Bundestagsabgeordnete Lutz Heilmann der Linken sah in einem über ihn verfassten Wikipedia-Eintrag Einzelheiten zu seiner Stasi-Vergangenheit und beruflichem Werdegang falsch wiedergegeben und ging gerichtlich gegen Wikimedia vor.
Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich bin eigentlich nur noch mal kurz ins Büro und bin auch im Briefkasten am Nachmittag. Es war Freitag um 17 Uhr. Und da lag diese Einzweigerführung drin. Und da musste ich dann wirklich genau überlegen, was macht man jetzt. Weil Wikipedia ist halt ein Projekt, das eine große öffentliche Wahrnehmung hat.
Doch der Spielraum war nicht so groß. Nachdem er seinen Anwalt benachrichtigte, rief er einen Programmierer an und ließ sofort die Eingangsseite wikipedia.de sperren. Ein Sturm der Entrüstung entbrannte, und zwar gegen Herrn Heilmann. Zeitungen sprachen von Zensur durch die Linkspartei und Blogger im Netz bezichtigten den linken Politiker, Stasi-Methoden anzuwenden. Ein Schuss, der nach hinten losging, sagt Sebastian Molewski. Denn normalerweise regeln Betroffene, die mit einem Eintrag unzufrieden sind, das anders. Sie wenden sich an Wikimedia Deutschland mit einer Beschwerde-E-Mail. Rund 6 solcher E-Mails erreichen Molewski pro Woche. Wikimedia Deutschland sei zwar selbst nicht für die Inhalte auf Wikipedia verantwortlich, das seien die Nutzer selber, die nur von der Betreiberorganisation Wikimedia Foundation in San Francisco identifiziert werden können. Aber als Verein zur Förderung freien Wissens nimmt Wikimedia Deutschland eine vermittelnde Position ein.
Wenn eine Person sich an uns wendet, also auch an den Verein wendet, mit dem Hinweis, dass dort Informationen in der Wikipedia stehen, die nicht stimmen oder die vielleicht nicht belegt sind, die verzerrend sind, dann ist der normale Gang eigentlich, dass wir uns das kurz anschauen und das dann an ein Team von ehrenamtlichen Benutzern aus der Wikipedia weitergeben, dass sie das prüfen und gegebenenfalls da Änderungen vornehmen.
Sebastian Molewski wirkt müde. Seit der Wikipedia-Sperrung fühlt er sich von einer Lawine von E-Mails erschlagen. 200 Mails warten noch auf ihre Beantwortung. Darunter auch eine von Jimmy Wales, dem Gründer von Wikipedia, der ihn gefragt hat, wie man weitere solche Fälle verhindern könne. Molewski tat instinktiv das Richtige. Auf der gesperrten Wikipedia.de-Seite machte er die Klage publik. Nach 3 Tagen ließ Heilmann die Klage von selbst fallen. Der Druck der Öffentlichkeit war zu groß, vermutet Molewski. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia habe inzwischen so viele Nutzer und eine so große Akzeptanz, dass ihr plötzliches Verschwinden nicht einfach hingenommen werden würde. Und genau das ist auch das erklärte Ziel der Wikimedia Deutschland. Wikimedia-Vereine gibt es aber auch in anderen Ländern. Doch das Engagement sei viel geringer und laufe nur auf freiwilliger Basis. Das liege daran, dass Wikipedia in Deutschland allgemein eine besonders große Community hat, die sich auch gerne offline trifft, sagt Molewski stolz.
Wikipedianer, also Wikipedia-Benutzer und Autoren, sind ziemlich gesellige Menschen. Das kann man sich mal nicht so richtig vorstellen, weil natürlich jeder in seinem eigenen Zimmer sitzt und vor dem Rechner seine Artikel schreibt oder Diskussionsbeiträge verfasst. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade in Deutschland es unheimlich viele Treffen gibt, Wikipedianer-Treffen, die als Stammtische bezeichnet werden, die in gewissem Maße auch spezifisch für Deutschland ist. Das findet man sonst in der Form auch nicht wirklich in anderen Ländern.
Sebastian Molewski ist eigentlich selbst so ein Wikipedianer. Jetzt als Übergangsgeschäftsführer hat er kaum Zeit, eigene Artikel zu verfassen. Aber wenn seine Position Anfang Februar ausläuft, dann will er als Autor wieder aktiver werden. Besonders interessiert den Politikwissenschaftler die Geschichte der amerikanischen Rassentrennung. Der deutsche Eintrag über ein Urteil des obersten Gerichtes aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg, das besagt, dass Menschen schwarzer Hautfarbe keine Staatsbürger sein können, da sie einer niedrigeren Rasse angehören, stammt von ihm.
Das ist auch ein wichtiges Thema, das auch heute noch wichtig ist. Zu zeigen, dass eine Kultur, eine Gesellschaft sich verändert.
Molewski bringt mich zur Tür. Ein Stapel Arbeit wartet noch auf seinem Schreibtisch. Wir laufen an einem Regal vorbei, in dem bunte Wikipedia-T-Shirts mit frechen Sprüchen übereinander getürmt liegen. Werbegeschenke für Messen und Veranstaltungen. Auch das gehört zur Förderung und Verbreitung freien Wissens. Wikipedia echt wissig, steht auf einem der knallroten T-Shirts. Das würde er gerne Herrn Heilmann schenken, sagt Sebastian Molewski.
Eleni Klotzikas war das über Sebastian Molewski, den Geschäftsführer der Wikimedia Deutschland.
Breitband, Medien und Meinungen.
Kein User, nirgends. Auf dem dritten deutschen IT-Gipfel trafen in dieser Woche die Spitzen von Politik und IT-Wirtschaft zusammen. Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte einen Ausbau der Breitbandnetze. Telekom-Chef René Obermann kritisierte die drohende Überregulierung des Marktes durch die EU. Die Zukunft des Internets aber lag allen am Herzen, vorgeblich jedenfalls. Denn einer kam auch auf dem dritten IT-Gipfel nicht zu Wort, der User. Entsprechend scharf war die Kritik. Der IT-Gipfel zeigt, wie die Bundesregierung das Thema Netzpolitik versteht, rein standortpolitisch nach dem Modell der alten Deutschland AG, bemerkte Markus Beckedahl von Netzpolitik.org in der Tageszeitung. Mercedes-Bunz, Online-Chefin des Berliner Tagesspiegel, sprach auf dem Portal Carta Info von den großen Irrtümern des Gipfels. Die Politik verwechsle die enormen wirtschaftlichen Chancen des Internets immer noch mit Wirtschaftszweigen wie beispielsweise der Autoindustrie. Das Internet sei eben keine Freihandelszone, sondern ein öffentlicher Raum, in dem der Nutzer die zentrale Rolle spielt. Gehirn 2.0. IBM baut das menschliche Gehirn nach. Gemeinsam mit den Universitäten von Stanford, Wisconsin, Cornell und Columbia soll ein bewusst denkender Computer entwickelt werden. Millionen virtueller Neuronen sollen mit simulierten Synapsen verbunden werden. Im Rahmen des Synapsi-Programms des amerikanischen Verteidigungsministeriums werden den Partnern dazu 4,9 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Die größte Herausforderung besteht darin, den Begriff Bewusstsein als Zielstellung genau zu definieren, sagte Damendra Moda, Leiter des Bereichs Cognitive Computing. Um bewusste Rechenmaschinen zu entwickeln, wird das Verhalten von etwa 100 Milliarden Nervenzellen und 100 Billionen Synapsen simuliert. Termine für die Marktreife des Zweithirns waren bei Redaktionsschluss ebenso noch nicht bekannt wie eventuelle Verbraucherpreise. Digital und simultan. Die BBC verbreitet ihre beiden Standardprogramme BBC 1 und BBC 2 vom Donnerstag kommender Woche an simultan zur regulären Ausstrahlung auch über die eigene Internetseite. Die digitalen Programme BBC 3 und 4 sowie die Kinderkanäle der BBC sind bereits via Internet verfügbar. Im Königreich regte sich bei Bekanntgabe der Pläne massive Kritik. Der konservative Parlamentarier Philip Davis sieht den Todesstoß der TV-Lizenz. Für jedes Gerät, das die Programme in Zukunft empfangen könne, müsse die Gebühr entrichtet werden, also auch für PCs und Handys. Das sei nicht umsetzbar. Die Süddeutsche Zeitung sieht auf Seiten der BBC dagegen klare Motive. Zwar dürfe die BBC im Königreich keine Werbung ausstrahlen. In den internationalen Versionen von BBC.com jedoch verdient die öffentlich-rechtliche Anstalt Millionen mit Werbebannern und Filmen.
Breitband. Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Gypsy Punk trifft Tango Furiosa. So wird die Musik der Kölner Band Eleganzi auf ihrer MySpace-Seite beschrieben. Ob diese Beschreibung zutrifft, können Sie jetzt selbst hören.
Thank you.
Zigan. Das ist das serbische Wort für den in Deutschland eigentlich politisch unkorrekten Begriff Zigeuner. Aber die Band Eleganzi, die eben Gypsy-Musik spielt, benutzt es selbst, dieses politisch unkorrekte Wort. Das Quartett bezeichnet sich als gut gekleidete Zigeuner, also elegante Zigani. Eleganzi wurde daraus der Bandname. Zwei Gitarristen, ein Schlagzeuger und ein Bassist. Und seit 2007 machen sie zusammen traditionell unkonventionelle Musik. Nächsten Monat können Sie Eleganzi zumindest in Köln auch live sehen. Sie spielen am 5.12. im Kölnischen Stadtmuseum und am 28.12. im 4 Grad in Köln. Hier noch Babushki Chai von Eleganzi. Den Link zu deren MySpace-Seite finden Sie natürlich bei uns auf www.breitband-online.de.
Es ist ganz selbstverständlich Teil unseres Lebens geworden, das Handy. Menschen vergessen eher irgendwo ihr Portemonnaie als ihr Handy. Es ist ja auch wirklich praktisch, was man mit dem Handy alles machen kann. Taxis, Bus- und Bahnfahrkarten bezahlen, im Internet surfen, E-Mails verschicken und nicht zu vergessen natürlich auch telefonieren. Das Neueste ist, dass nun auch die Post Briefmarken per Handy verschickt. Wie das geht und was davon zu halten ist, erzählt Susanne von Schenk.
Ja, so kennen wir sie, die Deutsche Post, ein echtes Traditionsunternehmen. Seit über 500 Jahren gibt es nun das Briefmonopol und irgendwie wird man den Eindruck nicht los, als klebe die Post an der Tradition wie die Marke am Umschlag. Brief, Briefmarke, Briefkasten, Ende der Fantasie. Aber neulich, da zog sich das Kreativteam der Post ins stille Kämmerlein zurück und spielte 21. Jahrhundert. Und herausgekommen ist, naja, kein großer Wurf, aber immerhin ein Würfchen, nämlich die Briefmarke per SMS.
Hä?
Die SMS-Briefmarke.
Ach so. Ja, nee, schon so. Klar.
Ja, toll.
Ja, nee, schon klar. Klar, schon klar.
Ach so.
Also das Ganze geht so. Bei der Post, da gibt es den Herrn Schulz. Der ist Pressesprecher und kann den neuen Service erklären.
Es ist ihm halt nicht umsonst.
So weit sind wir noch nicht, Herr Schulz. Fangen wir mal vorne an. Wer kennt das nicht? Wir haben einen Brief, aber keine Marke, oder?
abends um 23 Uhr wird es schon ein bisschen schwierig sein, aus seinem Liegestuhl heraus dann eine Briefmarke sich zu besorgen. Und das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, dass man einfach per Handy das geregelt bekommt.
Um 23 Uhr im Liegestuhl? Na meinetwegen, wenn es der Sache dient. Also, ich sitze um 23 Uhr im Liegestuhl und denke mir, ich würde doch gerade jetzt gerne eine Postkarte verschicken. Was mir natürlich fehlt, eine Briefmarke. Und die bekomme ich jetzt per SMS von der Post.
So wie wir das versprechen, das klappt wirklich wunderbar und geht ganz schnell.
Ich hätte nichts anderes erwartet.
Es ist ihm halt nicht umsonst.
Herr Schulz, immer der Reihe nach. Also, um eine Briefmarke zu bekommen, muss der Kunde zunächst eine SMS an die Post schicken. Nehmen wir mal an, wir wollen eine Postkarte verschicken. Dann muss im SMS-Text das Wort Karte stehen. Bei einem Brief dann Brief, logisch. Das Ganze schicken wir dann an die Nummer 22122. Und postwendend kommt Antwort. Da ist die Post wirklich unschlagbar.
Handyporto für eine Postkarte. Dann ist ein Code mit 12 Ziffern in jeweils 4er Gruppen angegeben. Das heißt, das muss ich dann übertragen auf die Postkarte. Und unter diesem Ziffernblock steht dann nochmal als kleiner Hinweis, bitte schreiben Sie die Zahlen wie dargestellt anstelle der Briefmarke und ab die Post Ihre Deutsche Post.
Das Ganze ist wirklich kinderleicht. Jeder kann den 12-stelligen Code auf die Karte oder den Briefumschlag schreiben. Man braucht nur ein Handy.
So wie wir das versprechen, das klappt wirklich wunderbar und geht ganz schnell.
Naja, kein Grund, gleich in Partylaune zu verfallen. Denn bisher funktioniert der Service nur bei T-Mobile, E-Plus und bei Vodafone. Andere Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter, die nur die Netze der drei Großen nutzen, sind außen vor. Und jetzt, Herr Schulz, kommen wir zu Ihrem Lieblingsthema.
Es ist ihm halt nicht umsonst.
Richtig. Normalerweise kostet die Briefmarke für einen Brief 55 Cent und für eine Postkarte 45 Cent. Und wenn sie mir aufs Handy geschickt wird?
Die Postkarte kostet 85 Cent und der Brief 95 Cent. Und das ist so zu verstehen, dass wir damit im Grunde genommen diese Bereitstellungskosten für diesen besonderen Service abdecken.
Wie bitte?
Die Postkarte kostet 85 Cent und der Brief 95 Cent.
Eine Postkarte 85 Cent plus Gebühr für eine SMS, sagen wir mal 10 Cent, macht zusammen 95 Cent. Das ist mehr als das Doppelte einer normalen Briefmarke. Ich will ja nicht pessimistisch klingen, aber das könnte ein Flop werden. Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieses Dienstes sind allemal angebracht. Für einen Spaß ist die Marke allerdings zu teuer. Außerdem kommt der Brief deswegen nicht schneller an, wenn man überhaupt einen Briefkasten findet. Die Post begründet die hohen Portokosten fürs Handy damit, dass die per SMS frankierten Briefe aus der normalen Sortierung herausfallen, weil das Porto nicht maschinenlesbar ist. Und so stellt sich, wie früher, ein Mitarbeiter im Briefzentrum hin und stempelt die SMS-Briefmarke wieder von Hand ab. Fazit: Die Idee ist ganz nett und im digitalen Zeitalter auch einfach umzusetzen. Die Bedienung per Handy ist kinderleicht, das Ganze funktioniert. Aber der Preis ist absolut inakzeptabel.
Susanne von Schenk war das über den Sinn und Unsinn, Briefmarken übers Handy zu bestellen.
Breitband, Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic und hörbaren Süßigkeiten. Musik von der Plattform audibletreats.com.
Instrumentals that'll make your booty wiggle. Tickle your feet, delete stress, complete. Bang contest, you don't want compete. Nice girl, hear the sound, turn to a freak. Working it out, put your back in the beat. Slap for the street, hump for the hood. All to the good, live life off the wall like MJ. Sweat to the whole floor, wet, complete. Hey, I'm so ready and willing. Lost
and a dance together. We chillin',
socializing on a Saturday night. Time hot up, all in the disco. Cause if the beat rock, we don't stop. No! Marvelous, fantastic, and all keep happening when song smashing. Come on, we dance to the heat up. Fly, senorita, now. Kick your feet up, everybody will beat up. Tell the DJ, turn the beat up loud. Let it go, get busy, how we all get down. We socializing on a Saturday night.
In der Breitbandnetzmusik Body Rock von den Crown City Rockers. Das ist eine sechsköpfige Band aus Oakland, die Hip-Hop wie in der guten alten Zeit macht. Mit gesunden Anteilen von Funk und Soul. Schon seit Ende der 90er Jahre machen sie zusammen Musik und werden von der Presse in San Francisco für die beste Hip-Hop-Crew der Gegend gehalten. Gefunden habe ich die MP3s der Crown City Rockers auf audibletreats.com, eine Musik-Promo-Plattform, die für Künstler und Plattenfirmen Hip-Hop und Indie-Musik unter die Leute bringt und das unter anderem mit kostenlosen Downloads. Aber auf der Seite kann man auch die Biografien der Künstler lesen oder ihre Fotos in Spitzenauflösung sehen. Das bringt bei der New Wave Soul Band Jay Davey besonders viel, denn die Sängerin Jack Davey sieht aus wie ein Punkmodel. Groß, schön, ein Teil des Kopfes kahl rasiert, der andere zum Irokesen hochgehairstylt. Hier Jay Davey mit Slow.
Turn the lights down, come take it slow. Smart, break it down to where you start. And if you wanna run, go do your thing. Run a game you always play. And I'll be right here where you left me, babe. I'll be alright. You're so scared to lose. It gets too real for you. So here you come with your same excuse. I'm not who you wanna choose. Okay, fine, I'm moving on. Demo fast, the table's turned. Now get back where you belong. Get your way. It could be good for you to stay and listen to me say. Turn the lights down, come take it slow. We ain't got nowhere to go, so won't you turn your life around, come take control. Reasons why you do and don't, and maybe so high though. So
what should I say? Baby, can't you hear me say? Turn the lights down, come take it slow. We ain't got nowhere to go, so won't you turn your life around, come take control.
Vielen Dank an Vivian Perkovic für die Netzmusik.
Breitband Off-Topic.
Dass die chinesische Regierung das Internet zensiert, ist ja bekannt. Die Verantwortlichen in Peking leugnen das auch gar nicht. Im Gegenteil, selbstbewusst stehen sie zu ihrer nationalen Firewall. Man schütze so die nationalen, sozialen und kollektiven Interessen des Landes. Doch während der Olympischen Spiele versprach die Regierung ausländischen Journalisten ein Mehr an Öffnung. Dieses Versprechen wurde nicht wirklich eingehalten, aber offenbar hat Olympia im Nachhinein trotzdem etwas bewegt in China. Das ist zumindest der Eindruck von Petra Aldenrath, unserer Korrespondentin in Peking, mit der wir vor der Sendung über das Thema gesprochen haben. Meine erste Frage war, wie die Firewall vor den Spielen funktionierte.
Also vor den Spielen war es so, und das ist eigentlich auch heute noch so, dass das Internet kontrolliert wird. Es gibt ungefähr, sagen wir mal 30.000 bis 32.000 Internetkontrolleure. Die bauen eben Filter ein auf Seiten, die sie für nicht lesenswert halten oder die hier eben nicht gelesen werden sollen. Und vor den Olympischen Spielen war es so, dass vor allem auch viele ausländische Seiten unter diese Zensur fielen. Das heißt Amnesty International zum Beispiel, überhaupt Menschenrechtsorganisationen, Tibet-Initiativen und so weiter und so fort. Diese Seiten waren alle gesperrt und während der Olympischen Spiele dann sollten sie geöffnet werden, aber sie wurden eben nur partiell geöffnet. China hat immer darauf bestanden, dass es nur die Seiten öffnet, die auch in ihren Augen legal sind, und die Seiten, die in den Augen der chinesischen Regierung illegal sind, die blieben auch während der Olympischen Spiele zu, also zensiert, und daran hat sich auch bis heute nichts geändert.
Während der Olympischen Spiele sollte das ja anders werden. Also man hatte eine Öffnung versprochen, zumindest für die ausländischen Journalisten sollten die Seiten zugänglich sein. Wie ist das in der Realität abgelaufen?
Das ist in der Realität so abgelaufen, dass sie eben teilweise geöffnet wurde, das chinesische Internet. Es blieben nach wie vor sehr kritische Seiten geschlossen, kritische Seiten, die in den Augen der chinesischen Regierung illegal sind, wie zum Beispiel Seiten von Tibet-Initiativen oder auch Seiten der hier in China verbotenen Sekte Falun Gong. Da kam man nicht drauf, da hat die chinesische Regierung einfach argumentiert, die ist illegal, die öffnen wir auch nicht während der Olympischen Spiele. Also es wurde sozusagen ein Kompromiss gefunden, in dem zum Beispiel Amnesty International, was vorher immer gesperrt wurde, konnte man problemlos aufrufen, kann man übrigens bis heute noch. All diese Seiten, die eben viel auch von ausländischen Journalisten gelesen werden, die waren nun plötzlich zugänglich. Das war eben der Kompromiss, der geschlossen wurde.
Aber diese partielle Öffnung, die galt auch nicht für ganz China, ne?
Die galt nicht für ganz China, die galt vor allem für die Orte, für die Olympia-relevanten Orte, so hieß es immer. Es hieß immer, die Journalisten müssen für Olympia gut arbeiten können, und da werden halt in den Hotels, im Pressezentrum, werden eben diese relevanten Seiten geöffnet. Aber in der Realität hat sich das erwiesen, dass eben auch an anderen Orten, die weit weg waren von den olympischen Städten, die Seiten eben doch zu öffnen waren. Und das sind sie noch bis heute. Also ich habe vorhin mal in Wikipedia einfach reingeguckt, 4. Juni eingegeben. Das war früher immer absolut gesperrt, der Tag, an dem das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens stattfand. Und ich konnte es öffnen. Und ich glaube einfach, der Grund ist der, dass die chinesische Regierung einfach gemerkt hat, diese Öffnung, diese Teilen, teilweise Seiten, die wir da geöffnet haben, die stören eigentlich gar nicht. Das hat keinen Einfluss. Das Ziel der chinesischen Regierung ist es aber trotzdem, weiter das Internet zu kontrollieren. Und da sind sie vor ganz anderen Aufgaben gestellt, nämlich eben diese Unzahl von Bloggern und von eben technischen Möglichkeiten, die Zensur zu umgehen, zu überwinden.
Hat sich denn bei den Chinesen etwas verändert? Nutzen Sie das Internet anders?
Die Chinesen nutzen das Internet weitaus anders und weitaus kritischer. Ich würde sagen, die andere Nutzung, die kommt aus den Chinesen selber heraus. Die Olympischen Spiele hatten da eigentlich keinen Einfluss. Aber hier hat mittlerweile eigentlich ein Großteil der Bevölkerung einen Computer und sie chatten in den Internetforen. Sie gucken sich Seiten an, sie bloggen und da wird einfach der Ton wesentlich kritischer. Das konnte man ganz gut zum Beispiel beim Wahlkampf jetzt in Amerika beobachten, Obama gegen McCain, da waren dann zum Beispiel so Artikel zu lesen wie, naja, wenn Obama jetzt gewinnt, was sollen wir dann eigentlich sagen, wenn die USA uns wegen der Menschenrechte kritisieren? Können wir dann sagen, na guckt mal, was ihr mit euren Schwarzen da macht, geht ja jetzt nicht mehr. Also Leute, solche Sachen, oder dann war ein Artikel, da schrieb ein Chinese, ein Wandel in Amerika, das ist eine tolle Sache, da könnten wir uns auch mal ein Beispiel dran nehmen, unsere Regierung sollte sich auch mal wandeln. Solche Sachen waren früher hier nicht zu lesen. Das war absolut undenkbar. Und ich glaube, die Chinesen, die merken einfach, so kontrollierbar, wie die Regierung das möchte, ist das Internet nicht. Und sie wagen sich auch immer weiter raus, geben ihre Meinung kund. Aber es kann dann eben auch daneben gehen, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen flapsig. Es ist gefährlich, weil wenn sie sich zu weit rauswagen, wenn sie zu kritische Artikel veröffentlichen, dann kann es eben immer noch passieren, dass sie inhaftiert werden und für Jahre im Gefängnis verschwinden.
Mit Petra Aldenrath, unserer Korrespondentin in Peking, sprachen wir über die chinesische Firewall, die offenbar ein bisschen poröser geworden ist. Und das war auch schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur heute mit Katja Bigalke. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt. Vorher aber noch einmal Musik aus dem Netz. Jay Davy mit Mr. Mister.